Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Wer loslässt, hat die Hände frei, festhalten ist laut, loslassen leise und der Ursprung all unserer Probleme ist unser Unvermögen loszulassen. Unser Leben ist Veränderung. Wir alle müssen hin und wieder loslassen, gerade und auch bei Trennung und Scheidung. Und doch ist das Thema Loslassen nicht ganz so einfach. Warum tun sich so viele Menschen damit so schwer und wie gelingt es uns dennoch? Darum geht es in dieser Folge im ISOV-Podcast. Damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Zu Gast ist heute Julia Knurr, psychologische Psychotherapeutin und pferdegestützter Coach in eigener Praxis aus Magdeburg. Hallo Frau Knurr.
Hallo Frau Stawitz, schön, dass wir heute hier sind.
Frau Knurr, es gibt so unfassbar viele Zitate und Sprüche rund um das Thema Loslassen, auch jede Menge Literatur zeigt, der Bedarf ist also da. Was heißt denn Loslassen für Sie?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz subjektive Antwort, die es darauf gibt. Für mich hat es viel damit zu tun, dass ich Dinge annehmen kann. Vor allem Dinge, die ich nicht ändern kann, Dinge, die mir schwerfallen und dass ich es schaffe, da mit umzugehen, da eine Einstellung zu entwickeln, mit der ich mich besser fühle. Ja, das Gegenteil vom Loslassen ist ja das Festhalten und häufig stehen damit in Verbindung unsere eigenen Erwartungen, unsere Ansichten, die wir haben, die wir erfüllt haben wollen und uns davon lösen zu können und das annehmen zu können, wenn manche Dinge nicht so sind. Ich glaube, das könnte Loslassen sein.
Nun wissen wir, Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben. Das heißt, wir müssen immer wieder loslassen oder, um mit Ihren Worten auch zu sagen, akzeptieren. Unter anderem Jobs, Freundschaften und eben auch Menschen, die mit uns Seite an Seite möglicherweise auch über viele Jahre lang gegangen sind. Und gerade bei Trennungen und Scheidungen tun sich viele Menschen ganz besonders schwer mit dem Loslassen. Warum ist das so?
Ja, also zuerst würde ich gerne nochmal einhaken. Mir persönlich ist da das Wording tatsächlich immer sehr wichtig. Sie haben jetzt gesagt, akzeptieren. Mein Wort war vorher annehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für viele Personen ein ganz großer Unterschied ist. Weil akzeptieren, ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ich fühle das immer so als was sehr Hartes, was sehr Striktes. Und tatsächlich aus meiner Erfahrung raus verbinden viele das damit, wenn ich etwas akzeptiere, muss ich das in irgendeiner Form gutheißen. Mhm. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich lernen muss, Dinge gut zu heißen, sondern es geht eher darum, dass ich einen Umgang damit finde, wenn ich Dinge eben nicht gut heißen kann. Ja, wenn die mir widerstreben und ich es aber, egal wie sehr ich mich bemühe, nicht ändern kann. Und ich glaube, da ist das Annehmen ein wesentlich weicherer und wohlwollender Prozess. Ja, und das Annehmen schließt für mich auch ein, ich darf Dinge nicht gut finden. Und trotzdem erreiche ich einen Zustand, wo ich sage, okay, ich finde es nicht gut und es belastet mich aber auch nicht.
Das ist wichtig, dass Sie das nochmal klargezogen haben. Für mich lief das bisher relativ parallel, aber jetzt, ich verstehe das mit dem Weichersein. Aber jetzt nochmal zur Frage, warum fällt uns das so schwer?
Ja, bei Beziehungen ist es häufig auch so, dass auch da ganz, ganz viele Erwartungen mitschwingen. Mhm. Ja, Erwartungen an die Beziehung an sich. Wie stelle ich mir meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin vor? Das wird sehr geprägt durch den Einfluss der sozialen Medien und hat im Nachgang natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf unseren Lebensverlauf. Mhm. Ja, also meine Partnerschaft bestimmt maßgeblich, wie sich mein Leben gestaltet. Und wie eben schon gesagt, da schwingen ganz, ganz viele Erwartungen mit, die, wenn das dann nicht so funktioniert, natürlich enttäuscht und erschüttert werden. Und ich mitunter davor stehe, dass ich meinen kompletten Lebensplan ändern muss, umstrukturieren muss. Ja, und bei dem Ändern, da sind wir schon wieder bei der Veränderung, wie Sie schon gesagt haben, das fällt vielen nicht so leicht. Und dann hängen da natürlich viele Menschen dran und wollen es irgendwie in eine gute Bahn lenken, um das hinzukriegen und sich von ihren Erwartungen nicht direkt zu verabschieden, beziehungsweise mit der Person, mit der sie angefangen haben, den Weg zu gehen, zusammenzubleiben und es da irgendwie noch entsprechend ihre Erwartungen so hinzukriegen, wie sie sich das vorstellen.
Erwartungen sind das eine. Wie sieht es denn mit Ängsten aus? Also das ist ja auch ein Punkt, der mitschwingt. Wovor haben wir denn konkret Angst? Also wir sind ja alle erwachsen, könnte man sagen. Na klar, es ist schmerzhaft, wenn wir Menschen loslassen. Aber wovor haben wir denn konkret Angst?
Genau, stimme ich total zu. Ängste sind quasi der zweite große Teil, der dann einen wichtigen Einfluss drauf hat. Und auch das ist aber, denke ich, total subjektiv. Also ne, die klassische Angst, alleine zu sein, verlassen zu werden. Damit steht ja dann in Verbindung diese tiefergehende Angst, nicht genug zu sein, nicht ausreichend zu sein, nicht liebenswert zu sein. Und das sind ja oftmals Ängste, die auch nicht so genau benannt werden können. Mhm. Ja, also mitunter kann man schon noch sagen, hey, ich habe Angst, alleine zu sein, ich habe Angst, verlassen zu werden. In einer Beziehung hängen oftmals auch Verantwortung mit dran, gerade wenn zum Beispiel Kinder existieren, ja, dann die Angst, wie wird das, wenn wir getrennt sind, wie gestaltet sich das? Und aber auch diese tiefer liegenden Ängste, die mitunter nicht so zugänglich sind, spielen dann eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ja, weil das, was ich in meiner Partnerschaft erlebe, das, was sich da abspielt, betrifft ja auch immer zutiefst mich persönlich.
Ja, ja, klar. Nun hatten viele, und Sie haben es eben gesagt, na, den Wunsch, gemeinsam durchs Leben zu gehen, am besten für immer. Und dann kommt uns irgendwie das Leben dazwischen. Also Menschen entwickeln sich weiter, Werte verschieben sich. Es gibt Verletzungen, die möglicherweise auch nicht mehr zu reparieren sind in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft. All das ist dem Kopf auch klar. Und dennoch fällt das Loslassen so schwer. Also der Kopf sagt ja, das Herz sagt nein. Wie kriegen wir denn beide Parteien zusammen an einen Tisch?
Ja, das ist ja so der klassische Diskussionspunkt, dass der Kopf in die eine und das Herz in die andere Richtung möchte. Und ganz häufig erlebe ich das auch, dass Menschen das vom Kopf her, vom Ratio total klar ist. Ne? Mhm. Da können sie genau formulieren, so und so sollte ich mich verhalten, so wäre es besser für mich. Und was ihnen häufig im Weg steht, ist das Gefühl.
Ja.
Und das Gefühl ist aber das Entscheidende da. Ne? Wir brauchen nicht den Verstand. Wie Sie gesagt haben, wir sind alle erwachsen. Wir könnten die Situationen mit erwachsenem Verstand lösen und trotzdem bekommen wir es emotional nicht hin. Und da geht es darum, sich genau diese Emotionen genauer anzuschauen. Welche Emotionen treten da überhaupt auf? Was heißen die für mich? Und ganz häufig auch so ein bisschen die Frage, wie alt fühle ich mich in solchen Momenten? Weil was passiert in solchen Situationen? Ganz häufig rutschen wir in ein, in Anführungsstrichen, sozusagen jüngeres Alter zurück. Ja, der erwachsene Verstand von 40, 50, wie viele Jahren auch immer, weiß genau, wie er sich zu verhalten hat. Und emotional reagieren wir aber in einer Art und Weise, die vielleicht, keine Ahnung, einem 8-Jährigen entspricht, einem 12-Jährigen, einer 16-Jährigen, mhm. was auch immer. Ja, und wenn wir diesen Unterschied hinkriegen, dann wird für uns oftmals viel schneller verständlich, weswegen wir uns auf bestimmte Art und Weise verhalten, wo doch unser Verstand eigentlich die Lösung parat hätte.
Das verstehe ich alles, das höre ich alles. Und jetzt frage ich trotzdem, wie kriegen wir denn den 8-Jährigen oder die 8-Jährige hin, die dann auch mit dem Herzen erwachsen ist?
Die Frage hört sich so leicht an. Die Frage hört sich an, wie es gibt so eine Sache, die machen wir jetzt und dann wird das gut. Ja? Ohne jetzt pessimistisch sein zu wollen, so leicht ist es leider gar nicht. Weil es erstmal darum geht, die Personen, die es betrifft, überhaupt in Kontakt mit diesem etwas jüngeren Anteil zu bringen und dann diesen jüngeren Anteil auch kennenzulernen. Weswegen greift er immer wieder ein? Weswegen hat er solche Angst? Weswegen verhält er sich auf bestimmte Art und Weise? Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir überlegen, im übertragenen Sinne gesprochen, wie können wir diesen jungen Anteil versorgen, dass der nicht mehr in diesen Situationen vorprescht und sagt, oh, ich regel das, sondern ja, dass der erwachsene Teil in uns diesen jungen Teil unterstützen kann, ihm helfen kann, um mit solchen Situationen anders umzugehen. Mhm. Und da gibt es mittlerweile zum einen sehr viel Literatur zu, die sicherlich mitunter nicht schlecht ist. Es kann aber auch vonnöten sein, sich da durchaus mal professionelle Unterstützung zu holen, einfach um die Dinge leichter angehen zu können, besser sehen zu können und sich nicht alleine damit rumzuschlagen.
Wenn ich richtig höre, geht es darum, sich ein Stück weit nachzubeeltern, also das, was damals vielleicht versäumt wurde, warum das Kind in uns jetzt gerade so panisch ist und so aufgebracht. Und Sie haben gerade gesagt, ich kann mir auch professionelle Hilfe holen. Wie würden Sie denn vorgehen? Also Sie haben auch eben gesagt, es geht nicht von jetzt auf gleich. Was ist denn wichtig? Vielleicht nur mal so kurz umrissen.
Wir finden erstmal raus, wie alt fühle ich mich denn? So, und dann sprechen wir darüber, was war in diesem Alter? Was ist da passiert? Ja, man kann zum Beispiel auch Imaginationsübungen machen, so ein klein wenig zur Rückführung, ja, um das Unbewusste noch mehr anzusprechen, dass vielleicht da auch nochmal Bilder entstehen. Und mit denen wird dann weitergearbeitet. Das ist meine Erfahrung raus, wenn das geschehen ist oder während wir da im Prozess sind, entstehen oftmals schon ganz viele und ganz tiefe Emotionen, die wir dann in diesem Zuge bearbeiten können. Und zugegeben, das ist oft anstrengend. Ja, viele sitzen da und sagen, puh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und am Ende, wenn wir uns aber mit dieser meist auch alten Emotion, die noch nie richtig gefühlt wurde, auseinandergesetzt haben, dann sitzen viele da und sagen, ich bin erschöpft, aber es ist auch leichter.
Welche Bedingungen kann ich denn darüber hinaus auch selbst schaffen, damit mir Loslassen und die Veränderungen leichter fallen? Unabhängig von der professionellen Hilfe vielleicht?
Tja, das Erste, was mir tatsächlich in den Sinn kommt, ist das zu üben. Häufig gehen mit den Veränderungen und dem Loslassen, wie vorhin auch schon gesagt, diese Ängste einher. Und die Ängste werden wir ganz, ganz einfach ausgedrückt nur los, wenn wir uns mit den Situationen konfrontieren, die uns Angst machen. Ja, das heißt, wenn ich Schwierigkeiten habe mit Veränderungen, dann kann ich für mich selber gucken, welche kleinen Veränderungen kann ich denn im Alltag immer mal wieder einbauen, um mich dran zu gewöhnen, ja, um ein bisschen mehr Selbstvertrauen in solchen Situationen zu gewinnen. Vielleicht auch zu sehen, hey, so resilient bin ich, wenn wirklich Veränderungen anstehen. Ja? Mhm. Und Veränderung ist jetzt ein großes Wort. Vielleicht können wir das als ersten oder im ersten Schritt ersetzen mit Neues tun. Neue Dinge tun, wo ich so denke, ah, ich weiß nicht. Ja? Das zu wagen, da mal ranzugehen, zu schauen, was passiert da. Ja? Und da so ein bisschen neugierig zu sein.
Nun gibt es ja auch Menschen, die starten zig Loslassversuche, drehen immer wieder Extrarunden. Ja, das sind solche On-Off-Geschichten, so eine Heiß-Kalt-Beziehungen mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin. Was raten Sie denen denn, die noch nicht vielleicht bei Ihnen waren und sich das noch nicht angeguckt haben, aber drinstecken in diesen Schleifen?
Ich denke, da ist die Frage ganz hilfreich, sich mal ganz ehrlich auch zu hinterfragen, was macht es mir so schwer zu gehen? Was ist der Punkt, der mich zurückhält? Und dabei vor allem auf sich zu schauen. Viele antworten in solchen Situationen beispielsweise die Kinder oder das Haus, ja, oder allgemein Verbindlichkeiten, die man zusammen hat. Das ist häufig auch wieder was, was im Kopf sitzt. Und da kann ich mich fragen vom Gefühl, was macht es denn mit mir? Welcher Punkt in mir besteht, dass ich es noch nicht schaffe, das aufzulösen, wo ich merke, das tut mir nicht gut? Weiterführen vielleicht auch die Frage noch, welche Bedeutung hat der Partner für mich?
Ja, ganz wichtig, ne?
Welche Rolle, welche Bedeutung nimmt der ein? Wofür ist der für mich gut sozusagen? Ja, um das zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel einen Partner brauche, um mein Selbstwertgefühl zu stärken. Ja, wenn die Anerkennung des Partners die Anerkennung ist, die meinen Alltag stabilisiert. Dann ist es total klar, dass es dann schwer für mich ist, mich zu trennen, wenn ich dann der Situation gegenüberstehe, dass ich nichts mehr habe, was mein Selbstwertgefühl bestärkt.
Nun gibt es ja aber auch Situationen, da liegen Trennungen schon lange zurück, die Scheidung liegt auch schon zurück und dennoch haben die Menschen noch nicht losgelassen. Das heißt, auf dem Papier sind sie schon lange geschieden, jeder hat seinen eigenen Haushalt, dennoch sind sie noch nicht dabei, ihr Leben zu leben. Sei es allein, sei es mit einem neuen Partner an der Seite, was dann?
Auch da, wir kommen immer wieder auf die Emotionen zurück. Selbst wenn das offensichtlich auf dem Papier alles schon getrennt ist, scheint es emotional immer noch eine Verknüpfung zu geben. Und auch diese Personen dürfen sich hinterfragen, was hält mich emotional noch? Was verbinde ich vielleicht auch mit der Trennung? Was bedeutet diese Trennung für mich? Für viele ist eine Trennung ja tatsächlich auch ein Scheitern. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, mit diesem Partner eine erfolgreiche Beziehung zu führen. Da taucht bei mir gleich die nächste Frage auf, was ist überhaupt eine erfolgreiche Beziehung? Ja. Wird die daran gemessen, dass man bis ans Lebensende zusammen ist oder kann eine erfolgreiche Beziehung auch einfach eine schöne Zeit in einem gewissen Zeitrahmen sein? Sich mit all diesen Dingen zu hinterfragen, sich selbst besser kennenzulernen und vor allem alle dabei entstehenden Emotionen zuzulassen. Wir kommen mit Dingen nur weiter, wenn wir die Emotionen fühlen, also erst einmal zulassen, fühlen und dann im allerbesten Fall noch irgendwie gut damit umgehen.
Ach, so ein Mist. Aber das stimmt natürlich. Ne? Also wir müssen es im Kopf verstehen. Ich sage immer so schön, dann darf es eine Etage tiefer rutschen ins Herz. Und dann ist Veränderung letztlich erst möglich. Frau Knurr, woran merken wir denn, dass wir losgelassen haben?
Da ist wahrscheinlich auch wieder das persönliche Gefühl zu der Situation, zu der Sache an sich, die uns stört, ganz entscheidend. Ja, wenn ich merke, okay, es trifft mich nicht mehr so, es belastet mich nicht mehr so, ich werde nicht mehr so angepiekst von Themen. Ja, mein Puls erhöht sich nicht mehr gleich. Und ich kann aber damit konfrontiert werden. Ja, wenn ich damit konfrontiert werde und ich kann entspannter damit umgehen und habe nicht mehr das Gefühl, es berührt mich persönlich, glaube dann haben wir losgelassen, beziehungsweise sind dabei schon auf einem guten Weg? Sind Beziehungen eigentlich auch ein gutes Beispiel, die wir heranziehen können? Wie viele sagen immer, ja, ich bin darüber hinweg und das ist vergangen und Geschichte und jetzt ist alles gut, so wie es ist. Und dann wird ihnen aber was vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin erzählt. Und schwupps ist der Puls auf 180 und die Schimpftirade geht los. Glaube ich, ist noch nicht so gut losgelassen. Ja? Mhm. Und wenn das möglich ist, ja, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn mir Dinge von meinem Ex-Partner erzählt werden können, ohne dass bei mir irgendeine Emotion ausschlägt, sondern ich ganz entspannt, neutral sagen kann, ah, okay, interessant oder vielleicht auch nicht interessant, dann glaube ich, habe ich das schon ganz gut verarbeitet.
Ja, naja, klar, weil natürlich Trauer oder sei es dann auch Wut, die binden natürlich, die fesseln ja. Das ist alles andere als loslassen, ja.
Wobei ich möchte mich, glaube ich, selber nochmal revidieren. Was ich gerade formuliert habe, da habe ich ja eigentlich gesagt, das Gefühl dazu sollte anders sein. Ich glaube aber auch, es gibt Situationen, da wird das Gefühl nicht unbedingt anders. Die können dauerhaft schmerzhaft sein und ich kann das aber annehmen. Mhm. Wenn ich aufhöre, dieses unangenehme Gefühl zu bekämpfen, glaube, das kann auch loslassen sein.
Letzte zusammenfassende Frage. Warum ist Loslassen nicht eine Frage des Könnens, sondern des Wollens?
Ja, weil es beim Können ja so ist, dass wir eine Fähigkeit, eine Verhaltensweise quasi von außen lernen. Wir kriegen eine externe Kompetenz, die uns jemand beibringt. Und das, was beim Loslassen passiert, schlummert ja quasi schon in uns. Ja, da brauche ich theoretisch erst einmal niemanden, der mir beibringt, wie das geht. An sich könnte ich das von mir alleine aus tun. Ja, natürlich hat man eben auch schon besprochen, ist es manchmal nicht so leicht. Und dann ist es schon gut, sich Unterstützung zu holen. Aber grundsätzlich ist es etwas, was ich schon als Fähigkeit in mir habe. Ja, das heißt, worum es mehr geht, ist die Bereitschaft dazu. Ja, die Bereitschaft loszulassen. Was da auch mit reinspielt, ist auch das, und das erlebe ich bei meinen Klienten ganz häufig, dass wir von außen unterstützen können. Ja, wir können Übungen dazu machen, wir können das besprechen, wie das denn mit dem Loslassen ist. Und letztlich bringt das aber alles nichts, wenn nicht die innere Bereitschaft besteht bei der Person, diesen Schritt auch zu gehen.
Ja.
Daran liegt es. Also es kann niemand von außen für uns tun. Wir brauchen die innere Bereitschaft, die innere Standfestigkeit, die innere Überzeugung, dass wir sagen, ich lasse das los. Das ist vielleicht auch für jeden, der gerade auch von diesem Thema betroffen ist, eine super schöne Übung, die man vielleicht auch so klein im Alltag mit einbeziehen kann. Weil das Thema, was man loslassen möchte, auf einen Zettel schreiben, an einen Ballon binden und diesen Ballon loslassen.
Ja. Ja.
Und wenn man das übt, ist es total spannend zu sehen, wie schwer sich viele Personen tun, diese Schnur loszulassen. Wo man sich denkt, es ist doch einfach, vermeintlich. Du öffnest die Finger und es ist weg. Und es wird mitunter ganz lange an dieser Schnur festgehalten.
Also ich halte fest, es geht ums Annehmen, es ist ein Prozess und es geht darum, eine innere Bereitschaft aufzubauen, um dann wirklich neue Wege weitergehen zu können.
Und bitte das Fühlen nicht vergessen.
Und das Fühlen nicht vergessen. Sehen Sie, habe ich gleich wieder verbannt. Nein, das Fühlen ist total wichtig. Ja, danke schön. Julia Knurr, psychologische Psychotherapeutin und pferdegestützter Coach aus Magdeburg. Haben Sie vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Als Paar getrennt, Eltern bleiben wir. Und das ein Leben lang. Umso wichtiger, dass für ein Kind nach Trennung und oder Scheidung die gewachsenen familiären Beziehungen so weit wie möglich erhalten bleiben. Wie sich der Kontakt zu beiden Eltern gut gestalten lässt, wie wir Kindern die Umgangsregelungen erleichtern können und wer hilft, wenn es Schwierigkeiten bei der Ausübung des Umgangsrechts gibt, das alles ist Thema in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin eine gute Zeit, genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund. Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.